Humanoide Roboter, ein Reality-Check.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online.
Alle reden vom Optimus, dem humanoiden Allzweckroboter, an dem Tesla seit Jahren arbeitet. Dabei gibt es eine hochinteressante Alternative aus Deutschland, den 4NE1 von Neura Robotics.
Was ja durchaus ein ziemlich sperriger Name ist, 4NE1. Deshalb nennen sie das Modell bei Neura auch ganz einfach For Anyone. Entwickelt wurde der Humanoide in Metzingen bei Stuttgart und er soll tatsächlich in Serie produziert werden.
Neura hat außerdem eine eigene Roboterplattform, das sogenannte Neuraverse-Ökosystem und ein App Store für Robotik-Anwendungen. Daraus sollen sich dann Entwickler, Experten, Unternehmen und sonstige Nutzer bedienen und ihren Roboter updaten bzw. spezifisch aufschlauen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, noch ganz kurz zu uns. Mein Name ist Klaus Voigt, ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker, inzwischen als Coach und Berater unterwegs. Und an meiner Seite ist wie immer Heinrich Faske, der ehemalige Chefredakteur von Computerwoche und CIO Magazin.
Ist schon ein bisschen unheimlich, was da gerade passiert. Und ich bin froh, dass wir heute einen Gast haben, der uns ganz sicher aufklären kann. Wir freuen uns, dass David Reger bei uns ist. Er ist kein geringerer als der CEO und Gründer von Neura selbst. Er hat das Unternehmen 2019 ins Leben gerufen und wir freuen uns, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, David Reger.
Und jetzt aber zu Neura. David, kannst du mal kurz erklären, was ist Neura? Wofür steht Neura?
Zuerst mal Dankeschön, dass du dabei sein darf. Neura steht für eigentlich kognitive, intelligente Robotik. Also was wir tun von Tag 1 ist eigentlich die Sinne des Hörens, des Sehens, des Fühlens in die Roboter zu integrieren und dann das Compute so anzuordnen, dass man dann sozusagen physische Intelligenz ermöglicht. Das heißt, ein Gehirn baut, welches vollkommen autonom auf verschiedene Situationen reagieren kann und neue Tasks erlernen kann.
Was ist dein Hintergrund, wenn ich mal fragen darf?
Also mein Hintergrund ist, ich bin ausgebildeter Modellbauer. Ich habe Modellbauer und Konstrukteur. Bevor ich Neura gegründet habe, habe ich 7 Jahre in der Schweiz verbracht, wo ich die ersten Unternehmen ausgründen durfte. Das heißt, ich habe dort als Entwickler gestartet, habe die ersten Roboterprodukte selber entwickeln und bauen dürfen, waren wohl recht gut. Somit durfte ich die Unternehmen auch ausgründen und habe die dann auch über 7 Jahre geleitet und geführt. Und danach natürlich habe ich eine größere Vision gehabt, habe versucht, die in diesen Unternehmen zu etablieren, waren dann aber nicht ganz so offen, weil wir jetzt endlich mal auch wirklich profitabel wurden, endlich mal das Ganze auch funktioniert hat, hat man sich nicht getraut, nochmal eine Vision draufzusetzen. Und somit wurde ich eigentlich für mich selber gezwungen, sag ich mal, ein neues eigenes Unternehmen zu gründen.
Jetzt trefft ihr ja mit diesem Ansatz, humanoiden Roboter zu bauen, richtig so den Nerv der Zeit gerade. Also Medien sind voll davon, aber das ist ja wahrscheinlich nicht das, was ihr ursprünglich gemacht habt und womit ihr in die Profitabilität gekommen seid. Kannst du mal so ein bisschen dieses Anwendungsfeld beschreiben, in dem ihr eigentlich unterwegs seid?
Genau, kann ich sowohl. Also genau, wir leben ja in Deutschland, das heißt, hier einfach nur eine große Vision zu haben und dafür unendlich viel Geld einzusammeln und dann einfach mal loszulegen. Also das war vor allem 2019 nicht möglich. Und deshalb mussten wir natürlich diese große Vision in kleine Scheibchen schneiden. Und somit haben wir wir haben Roboterarme entwickelt, die dann aber schon die Sinne des Hörens, des Sehens, des Fühlens sozusagen integriert hatten. Das heißt, die Sensoren, also Kameras, Microarrays und Graphometensensoren, somit den richtigen Datenstream erzeugt haben, damit wir sozusagen etwas wie eine Plattform damit bauen konnten. Also es ging eigentlich hauptsächlich Roboterarme, mobile Roboter, Plattform, man nennt sie AGVs, AMRs, Die Kombination davon, das ist auch nach wie vor bis heute unser Steckenpferd, womit wir auch Geld verdienen. Aber das große Ziel natürlich, und das wird halt jetzt greifbar, deswegen kann man sich jetzt auch outen, auch mit der großen Vision ans Tageslicht zu kommen, weil wir die ganzen Grundlagen dafür gesetzt haben, zeigen wir auch, dass es auch Multipurpose, also wirklich multifunktionale Roboter sehr bald sozusagen wirklich Realität werden lassen kann. Aber nur mit der Verbindung zur sozusagen zur heutigen Robotik, die ist schon auch sehr intelligent, aber nur Roboterarme, mobile Plattformen sind.
Wir haben vorhin For Everyone schon mal erwähnt und du sagst, ihr habt die Vision. Wenn du 5 Jahre nach vorne schaust, was macht For Everyone?
Also For Anyone ist sozusagen ein humanoider Roboter und ein Allzwecksroboter. Also im Endeffekt werden wir ihn meist in der Produktionsumgebung finden. Also wirklich ein Roboter, der viele Tätigkeiten ausführen kann, ähnlich wie ein Mensch, also weil er auch den Formfaktor eines Menschen hat. Sozusagen auch, also in 5 Jahren definitiv auch mit all den sozusagen Wissen und sozusagen mit dem Know-how aufgebaut, dass der sozusagen selbstständig auf verschiedene Situationen reagieren kann. Also wo werden wir sie hauptsächlich finden? In den Bereichen, wo wir heute auch die meisten Menschen einsetzen, er wird die gleichen Knöpfe drücken wie ein Mensch, er wird die gleichen Schalter umlegen und die gleichen Bauteile in die Maschinen einlegen. Das wird sozusagen auch die Hauptaufgabe dieser humanoiden, intelligenten Roboter sein.
David, jetzt seid ihr ja nicht die Einzigen, die Roboter entwickeln. Und so der große Name im Hintergrund, der immer mitschwingt, ist Tesla. Was macht euch zuversichtlich, dass ihr sagt, wir können es nicht nur, sondern wir können es vielleicht sogar besser?
Das ist eine spannende Frage. Und zwar ist es so, also wo sehe ich da vor allem unser Potenzial? Eigentlich in der Sache, wo die meisten eigentlich aufgeben oder genau eigentlich eher das Negative sehen. Und zwar wirft mir jeder, auch Reporter oder jeder vor, hey, die haben doch unendlich viel Geld auf dem Konto, die haben einen riesen Playground. Wie willst du mehr, also so viel Geld, Kapital, wie sie jetzt zur Verfügung haben und Ressourcen und Talents, da werdet ihr doch nicht mithalten können. Und es hört sich erstmal schlimm an. Werden die meisten sagen, okay, deswegen mache ich keine. Für uns ist aber eine Riesenchance. Ich sehe darin das Potenzial, dass man sagt, genau das hoffe ich, dass sie denken, dass sie alles selber machen können, dass sie denken, dass sie sozusagen, dass die sozusagen alles Wissen der Welt haben. Denn genau so hat damals auch Nokia gedacht, als Apple kam und so weiter. Der große Vorteil, den wir haben, ist eigentlich zu verstehen, dass wir der Limit sind von der Technologie und dass wir das alleine definitiv nicht schaffen können, in meinen Augen. Denn dementsprechend haben wir an die Plattform gedacht und gesagt, die ganze Welt soll sozusagen, wir wollen nicht alle Probleme der Welt selber lösen, sondern wir wollen eine Plattform bauen, die es allen ermöglicht, die Probleme der Welt oder die Herausforderungen der Welt sozusagen auf unsere Plattform zu lösen. Und das ist viel schneller und einfacher. Mit weniger Ressourcen, deutlich effizienter, weil ich glaube, das macht den Deutschen auch aus. Und ich glaube, auch hier wird es nochmal viel deutlicher wird zur Geltung kommen, in meinen Augen. Aber das kann ich später auch noch tiefer erklären.
Ja, jetzt ist ja, genau, Plattform ist ja so ein gern benutztes Wort. Jeder ist irgendwie in der Plattformökonomie unterwegs. Und dabei sprechen wir wirklich von Äpfel, Birnen, Pflaumen und Bananen. Also es sind völlig verschiedene Ansätze, die da unterwegs sind. Was zeichnet denn eure Plattform letztendlich eigentlich aus? Und woran baut ihr da?
Wenn ich es anfangen muss zu beschreiben, dann kann ich hier zu viele Wörter in den Raum werfen, das glaube ich, jeder denkt, okay, das kann er ja ziemlich alles. Aber ich glaube, ich soll das runterbrechen auf die Bereiche, die wirklich notwendig sind, damit man sich von allen anderen abzeichnet. Also wenn wir den physischen Intelligenz, also diesen Physical AI Space jetzt gerade anschauen, dann sehen wir, es wird wirklich alles verändern. Ne? Das wird sozusagen jedem Device, jedes Hardware-Device sozusagen eine Intelligenz geben, auf verschiedene Situationen zu reagieren, die Physik zu verstehen, das Ganze sozusagen mit der Umwelt interagieren zu können. So. Deswegen wird es so groß. Deswegen redet Nvidia davon jeden Tag, jeder auf der Welt. Das wird das neue Strom der Zukunft sein. Sozusagen jeder wird davon abhängig sein. So, jetzt ist es so, dass man hier gerne genau diese Physical AI Space eigentlich mit diesen Large Language Modellen einfach vergleicht, ChatGPT. Und mag ich gerne auch genau diese Erklärung. Also was hat überhaupt ChatGPT ausgemacht? Was ist in dem Large Language Modell von ChatGPT sozusagen anders und besser wie alle anderen? Und das Spannende ist, wenn wir es genau das Modell anschauen, ist nichts anders. Der Unterschied, den OpenAI vor allem gemacht und deswegen auch verdient, natürlich in die Nummer 1 weltweit gerade sind, hat ja damit zu tun, dass sie einmal sozusagen mutig genug waren, sehr viele Daten zu kaufen, vielleicht auch irgendwo herzunehmen, ohne zu wissen, was der Outcome sein wird, und dann eigentlich auf diese Daten für sehr, sehr viel Geld einmal zu trainieren, ohne zu wissen, was rauskommt. Allein das bedeutet unglaublich viel Mut, weil es sehr teuer ist. Und was kam raus? Eines der besten Modelle, die man heute haben kann. Und jetzt, wenn man jetzt gerade die ganze Welt anschaut, dann sieht man, wie sich alle Large Language Modell Provider sozusagen eigentlich bauen sie alles Gleiche und hat es kaum Unterschied, aber irgendwie reden alle davon. Der Unterschied, der dann gemacht wurde, wurde mit DeepSeek gemacht. Warum? Weil man plötzlich die Hoffnung bekommen hat, dass man irgendwann mal das Bluten stoppen konnte, weil das ist das einzige Problem, was OpenAI heute hat. Die können nach wie vor kein Modell finden, das zu finanzieren, was eigentlich viel teurer ist, es zu trainieren, wie das Einnahmen macht. Ne? So, jetzt kommen wir zum Physical AI Space. Der Physical AI Space ist ja ein bisschen mehr wie so ein Large Language Modell, denn der Unterschied ist hier, dass man nicht nur auf Textdaten und vielleicht auf ein paar Bildchen trainiert, sondern man geht wirklich hin und man streamt eigentlich den ganzen Tag Videos, Audiodaten, Forestalk-Daten und so weiter. Nimmt man den gleichen Ansatz, wie es die Large Language Modelle bei ChatGPT genommen haben, dann wäre das also einmal niemals. Also man kann das Ding niemals profitabel machen. Das wird so viele Ressourcen aufspeisen. Deswegen baut jetzt gerade auch Tesla ein Center nach dem anderen sozusagen, ein Data Center nach dem anderen, um das Ganze irgendwie hinzubekommen. Aber ich glaube, dass die auf dem falschen Weg sind. Und ich glaube, das ist unser Vorteil, warum wir, sag ich mal, anders waren. Weil, also wenn wir jetzt über diese Bereiche kommen, ist ein Unterschied zu Large Language Modell, wir haben diese Daten gar nicht. Also wir haben die, die existieren nicht. Es gab nicht die Roboter bis heute, die eigentlich diese Daten ausgespuckt haben, die überhaupt relevant waren, um die Task zu lösen. Also im Endeffekt muss man die jetzt kreieren. Also sind wir dort rangegangen, und das war genau das Problem mit 2019, als wir gegründet haben. Also wie kommen wir an diese Daten ran? Wie können wir da, sag ich mal, diese Modelle trainieren? Also sind wir hingegangen, haben erstmal eine Plattform gebaut, auf der man Daten ordnen kann, und mittels AI Microservices, also kleine AI-Modelle, die Daten erstmal ordnen und zuweisen kann. Also erklärt, wenn wir heute über ein Vision Language Modell, was gerade ein super Hype ist, das ist ähnlich wie die Large Language Modelle, man trainiert einfach auf sehr viel Pixeldaten anstatt Textdaten, hingeht. Und wenn man darauf trainieren möchte, dann sagt man eigentlich, also wenn ich es jetzt euch erklären würde, dann zum Beispiel so eine Spielmaschine ein- und auszuräumen, ich würde euch die ganze Welt gerade wieder erklären. Jedes Mal, wenn ich da trainiere, würde ich wieder sagen, guck mal draußen das Wetter, guck mal die Materialien von all diesen Dingen, die vor dir siehst, schau mal das Wetter an, alles, ne? Und am Ende muss eigentlich die KI erstmal feststellen, was ist denn das similar zu dem anderen. Das heißt, Vision Language Modelle basieren auch ganz viel Pixeldaten, man tausende von Stunden, die man aufnimmt, so eine Spielmaschine ein- und auszuräumen, und dann lässt man die KI erstmal entscheiden, auf was kommt es endlich an, um dann darauf zu lernen. Was wir anders tun wie alle anderen, wir interessieren uns null für den Kamerastream, diese Pixeldaten, sondern wir gehen eigentlich sofort und bauen ganz viele kleine Modelle, die kann man bei uns auf der Plattform zusammenziehen, den Datenstream zu managen. Das heißt, wir interessieren uns nur auf die Resultate. Also, was ist das Objekt? Also Objekterkennung. Was ist die Environment? Die ist eine Küche. Was ist die Situation? Das ist eine Spülmaschine. Objekte werden automatisch auf Spülmaschine und Küche reduziert. Also sind das Geschirr. Dann wird das Ganze, also wir reduzieren diesen, und das kann man bei uns auf der Plattform managen. Und damit trainiert man anstatt halt 2000, 5000 Stunden so ein Task halt nur in einer Stunde oder zwei Stunden. Und dementsprechend sind wir effizienter und schneller und besser. Und gleichzeitig wird das plötzlich skalierfähig und exponentiell, weil jeder mitmachen kann. Und das ist der Unterschied von uns zu allen anderen. Also wir haben eine Plattform, wo man Daten managen kann. Einmal diese ganzen Modelle, die man braucht, um die Daten zu managen, ist ein, sozusagen wie eine Art App Store, also ein Marketplace, wo man diese Modelle einkaufen kann, damit man sie nutzen kann. Und dann natürlich auch dieses Training Center. Also wir bieten auch dieses ganze Training Center sozusagen auf der Plattform, dass man direkt trainieren kann, um das Ganze, um Tasks zu lösen. Jede Task der Welt.
Mal angenommen, ich kaufe jetzt bei euch einen Haushaltsroboter, stelle ihn bei mir in die Küche, ja, und ich möchte, dass er lernt, die Spülmaschine auszubauen. Mhm. Und zwar immer wieder regelmäßig und vielleicht auch unter veränderten Vorgaben. Mhm. Wie trainiere ich ihn jetzt konkret? Hole ich mir erstmal was aus einem App Store und was ist das, damit er überhaupt loslegen kann? Also wie darf ich mir das ganz genau vorstellen?
Also wie man sich vorstellen, derzeit ist es so, man kauft sich einfach so eine App aus dem App Store, um eine Spülmaschine ein- und auszuräumen. Ja? Und wer hat sie gebaut? Der Spülmaschinenhersteller, also mit dem wir kooperieren. Also im Endeffekt, aber was ich gerade erklärt habe, ist eher den Prozess, wie der das dem Roboter beibringt oder der KI beibringt, die Physik zu verstehen, den Task zu verstehen, um es ausführen zu können. Weil das war bis heute das Bottleneck, warum es bis heute nicht skaliert hat und nicht funktioniert hat, weil man alles auf Vision Language Modelle versucht. Ja.
Okay, also das heißt, wenn ich mir von dem Hersteller die App runterlade auf meinen MIPA, auf den Haushaltsroboter, dann ist der tatsächlich in der Lage, mit der entsprechenden Spülmaschine ein- und auszuräumen.
Genau.
Ich brauche keine weiteren Trainings von meiner Seite. Oder kann ich ihm erzählen, ich habe jetzt einen neuen komplizierten Topf gekauft, wie er den anfassen soll? Ja.
Also das ist genau das Spezielle. Und das ist auch das, woran wir jetzt hauptsächlich arbeiten, wie wir dann, das ist ja auch der Küchenmaschinenhersteller zum Beispiel, dann auch seine Aufgabe in meinen Augen. Weil der weiß ja am besten, wohin sich was entwickelt, und die definieren ja auch den weiteren Fortschritt in diesem Bereich. Ne? Dementsprechend gibt's dann natürlich halt in dieser App auch Tools, wo man sagt, man kann neue Komponenten einlernen. Also, aber darüber muss dann, sag ich mal, der Hersteller sich dann kümmern. Der App Provider. Wenn wir es alleine alles tun würden, dann wären wir limitiert. Wir würden wahrscheinlich bei dem dritten Pfanne wahrscheinlich schon. Also wir hätten ja das Know-how nicht, aber der die Maschinen designt, der weiß es. Der macht eigentlich nichts anderes, wie sich jeden Tag Gedanken machen, wie kann man jetzt den nächsten Topf besser reinigen oder und so weiter. Und deswegen sollten die App bauen. Und das machen die auch. Also wir kooperieren hier halt mit verschiedensten Herstellern von, sag mal, Haushaltsgeräten, die dann auf der Plattform jetzt aber dem Roboter endlich was beibringen können.
Jetzt haben wir natürlich, Entschuldigung, wenn ich da mal unterbreche, wir haben natürlich nicht nur die Haushaltsgerätehersteller, sondern wir haben auch den Inhalt der Spülmaschine. Das heißt, wir haben Besteck, wir haben Tassen, wir haben vielleicht empfindliche Gläser, die zerbrechlich sind, wir haben große Töpfe. Wer kommt jetzt an diese Daten und liefert die?
Also genau da, also einmal entstehen die durch das Trainieren, also bei allen möglichen, also allein diese Greifreflexe ist ein eigenes Training. Also die Leute, jeder denkt, also wenn wir das Greifen erlernen als Kinder, dann lernen wir jetzt auch nicht das Greifen auf jedes bestimmte Besteck, sondern wir gehen einfach nur mit verschiedenen Situationen anders um. Wir lernen vor allem das Delay kennen, sozusagen zwischen Gehirn und den Nerven und Muskeln, sozusagen Memory Effects, dass wir überhaupt dieses, sag ich mal, es hinbekommen, sozusagen etwas zu greifen. Also man sieht es ja bei kleinen Kindern. Die Komplexität, die wir haben, ist, dass man sozusagen, dass wir eine Verspätung haben zwischen sozusagen dem, was wir fühlen mit unserer Hand und dem, was wir wahrnehmen in unserem Gehirn. Ne? Und das erlernen wir. Und das ist genau das Gleiche wie schon Roboter auch. Man muss es dem beibringen und man bringt sie jetzt in verschiedensten Tasks bei. Und man sieht eigentlich schon so jetzt, dass der Roboter so ziemlich fast jede Komponente der Welt gerade schon greifen kann und sie gut handeln kann. Und man kann auch Wasser reinkippen in so ein Glas und der lässt das Ding nicht fallen, weil plötzlich sich das Gewicht verlagert, sondern greift nach, weil der Reflex nochmal dafür sorgt, dass die Scherkräfte sozusagen eigentlich nur dazu dienen, dass man eigentlich dann weiß, ob es durchrutscht oder nicht, um fester zuzugreifen. So wie ein Mensch halt auch. Ne?
Wenn ich mir jetzt ein Industrieszenario vorstelle, wie läuft das dann ab? Wie muss der Hersteller oder beziehungsweise der Betreiber selber das Modell bauen? Wie sieht das dann aus? Oder holt er sich vielleicht auch irgendwie von ChatGPT oder einem anderen großen Anbieter erstmal so ein Large Language Model und baut da noch was eigenes dazu? Oder also ist für mich nicht ganz greifbar, wie das
abläuft. Also im Endeffekt, wenn man einem Roboter heute was beibringen möchte, dann kann man den Roboter sozusagen so, dass wir, also man kann ihn ja ansteuern, remote ansteuern, um dem was vorzuführen. Ne? Also wie ich es ihm beibringen würde, ganz technisch jetzt gesprochen, ich habe eine Plattform, daran melde ich mich an. Also was wir dafür gerade bauen, vielleicht muss ich noch weiter zurückgehen. Also wir bauen gerade die Neura Gyms, Eins davon entsteht gerade in München, das andere hier in Metzingen, das andere in Hangzhou, das andere in Japan, in Tokio und das andere in Detroit in den USA. So, wofür dienen die? Eigentlich sind das Trainingszentrum, also für das sozusagen physische Gehirn. Und was findet man dort? Man findet dort Roboter, die dort einfach nur stehen und warten, ausprobiert zu werden. Also für was? Also einmal, ob der Task schon überhaupt, also ich kann vor so einem Roboter hingehen, ich kann ihm was geben oder was erklären und dann versucht er das zu tun und zu lösen. Schafft er es nicht, ist auch kein Problem, das ist 99% der Fälle. Dann ist es so, dass ihr dort einen Trainer buchen könnt und der Trainer hilft euch sozusagen, dem Roboter diesen Task beizubringen. Also man denkt da immer in Task. Ne? Also das heißt, die Environment spielt dann auch erst eine Rolle, wenn man darauf trainiert hat, aber ihr geht dann erst mal, sagt ihr, muss diesen Knopf drücken können, er muss diesen Schalter umlegen können, er muss das Bauteil von da nehmen können, da reingreifen können. Und das könnt ihr dann sozusagen dort ausprobieren. Funktioniert es nicht, dann könnt ihr sozusagen einen Trainer buchen, der euch hilft, dann auch solche, die richtigen Modelle auszuwählen, damit das kann. Also, und dann, um die Frage zu beantworten, einmal könnt ihr selber Modelle sozusagen entwickeln, aber es geht eigentlich hauptsächlich darum, im Riesen sozusagen Sammlung, also Marketplace, wo man sich die verschiedensten Modelle sozusagen runterladen kann und sie nutzen kann. Das sind einzelne Funktionen, zum Beispiel Objekte zu erkennen, Objekte zu greifen, Objekte die Pose zu bestimmen und so weiter, die ihr eigentlich nutzt, um den Datenstream zu erzeugen, damit ihr schneller darauf trainieren könnt. Und damit bringt ihr dem Roboter bei, wie er denken soll, auf was es ankommt.
David, um es mal jetzt für aus Anwendersicht noch mal konkreter zu machen, was ist jetzt eine klassische Einsatz-Area für den for anyone?
Also derzeit, was wir hauptsächlich damit machen, ist, Bauteile von A nach B zu bewegen, eine Umgebung zu verstehen, einen Knopf zu drücken, also die Aufgabe zu verstehen und dann auszuführen. In vollumfänglich. Das heißt, der kann sich bücken, der kann aufstehen, der kann da hingehen, der kann ein Bauteil nehmen, irgendwo einlegen. Das ist der Most Case. Also wir arbeiten dort, wir haben uns gerade größere sozusagen, also Verträge geschlossen mit ganz großen sozusagen Produktionsunternehmen und die haben auch alles analysiert. Also was sind die Hauptaufgaben? Die meisten Aufgaben waren wirklich irgendwo Bauteile in Maschinen zu legen, die Maschine mit zu bedienen, aber nichts an der Umgebung zu verändern. Dafür lohnt sich ein humanoider Roboter. Also wirklich 1:1 in dem gleichen Bereich, wo jetzt heute ein Mensch stand, kann morgen ein humanoider stehen, die gleiche Aufgabe ausführen.
Muss der Roboter ins Gym oder kann man das auch in der Fabrik selber? Also die Idee ist ja eigentlich, dass man sagt, der Roboter lernt von den Menschen, die bestimmte Tätigkeiten in der Fabrik wahrnehmen.
Beides. Also die Gyms sind nur da, dass man nicht jetzt jedem die Hürde aufbinden muss, erst einen Roboter zu kaufen, dann zu realisieren, dass es nicht für die Aufgabe ausreicht oder sowas. Oder dass er trainiert werden muss und dann ist man irgendwie alleine gelassen und gleichzeitig müssen wir um die Welt reisen, jedem helfen, einen neuen Task beizubringen. Das würde nicht funktionieren. Dementsprechend haben wir die Gyms gebaut, weil wir heute wirklich 500 Anfragen am Tag haben mit wirklich auch Zahnärzte oder was ich wer, die uns fragen, hey, funktioniert das mit dem Roboter? Ich brauche da dringend Hilfe. Dann immer wenn ich Ja sagen würde, würde ich lügen sozusagen, weil es meistens auf diesen Task dann irgendwas noch fehlt oder irgendwas komplex ist und nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und wenn ich Nein sagen würde, wäre auch nicht korrekt. Dementsprechend haben wir die Gyms gebaut, dass jeder wie so ein Experience hat. Man kann hingehen, die Komponenten mitbringen und ausprobieren. Und funktioniert es nicht, dann gibt es Menschen, die dort helfen können, weil die natürlich die Experten sind und helfen, wie man auf der Plattform dem Roboter beibringt. Gleichzeitig gibt es jetzt große Unternehmen, mit denen wir kooperieren, die haben die eigenen Gyms eigentlich entwickelt. Die nehmen die Roboter so mit, wir trainieren die sozusagen die Trainer von denen sozusagen vor Ort. Das Gleiche machen wir auch in Gyms. Und die bringen sich das selber bei und lösen die Aufgaben selber, weil die den Vorteil natürlich in erster Linie selber genießen wollen und nicht mit der ganzen Welt scheren müssen. Dafür zahlen sie aber auch.
David, wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt ein Unternehmer, von mir aus in der Logistik oder Produktion. Ich kaufe mir einen For Anyone. Dann zahle ich den Kaufpreis und gibt es dann sowas Ähnliches wie ein Service-Paket oder ist es so eine Art SAS-basiertes Thema oder wie ist das Geschäftsmodell dann tatsächlich auf eurer Seite?
Also derzeit ist es so, dass wir wir verkaufen keine einzelnen Roboter in den Markt rein, sondern nur in größeren Stückzahlen, wo wir dann wirklich auch immer ein Paket, wo wir den unterstützen, sozusagen in diesen Ausmaß den Nutzen zu bringen. Also warum wir nicht einzeln, weil halt einfach die Anfragen derzeit so viel sind, dass wir es nicht handeln würden. Also wir würden es als Unternehmen nicht schaffen, jedem die beste Service zu bieten, und deswegen fokussieren wir uns gerade auf die eher größeren Commitments mit den Partnern, die dann 1000 Stück auf einmal abnehmen. Es gibt auch größere Commitments in diesem Bereich und helfen denen sozusagen, die in großen Scale reinzubekommen. Gleichzeitig ist derzeit das Geschäftsmodell, dass die Roboter ja eigentlich noch gar nicht bereit dafür sind, überall in diesen Large Scale zu gehen, all diese Aufgaben zu übernehmen, sind einfach noch nicht so weit. Überbrücken wir diese Zeit natürlich auch, indem wir diese Gyms bauen. Und einmal dafür schon ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Also, das heißt, diese Gyms zu bauen, dass jeder einmal selber ausprobieren kann, gleichzeitig natürlich auch, sobald sie irgendwas dem Roboter eintrainieren, ist es so, dass sie es entweder öffentlich machen können, das ist sogar kostenlos, dann gewinnen wir aber auch an sozusagen Daten dazu und sozusagen Skills dazu. Oder die gehen hin und sagen, wir wollen das nur für uns, was gerade die meisten Cases sind. Warum? Weil wir gerade in so einer sehr kompetitiven sozusagen Welt befinden, dass jeder sozusagen den Vorteil für sich nutzen möchte. Und da sozusagen, sobald sie die natürlich für sich trainiert haben, dann wird da auch natürlich von unserer Seite auch was verlangt. Also das heißt, dann zahlen sie natürlich auch für den Service.
Habt ihr auch mal darüber nachgedacht? Du hast vorhin das Beispiel Zahnarzt erwähnt, da bin ich hellhörig geworden. Ein Zahnarzthelfer könnte ich mir gut als humanoiden Roboter vorstellen auf lange Sicht. Wenn man mal dieses Beispiel nimmt, weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht, dann könnte ich mir genauso gut vorstellen, dass ihr sagt, wir bauen den Roboter, lernen ihn an und bringen ihn als fertiges Produkt in die Zahnarztpraxis. Skaliert wunderbar. Es gibt weltweit so viele Millionen Zahnarztpraxen. Wenn die alle unseren Roboter haben, dann haben wir schon ausgesorgt. Also, dass wir für ganz bestimmt immer wiederkehrende Szenarien Roboter trainiert, möglichst zur Perfektion bringt und dann ausrollt in diese Märkte?
Ja, also da gibt es schon ein paar Cases, da wo wir wirklich auch da unterstützen und so weiter. Aber es ist dann immer Open Source. Das heißt, es kann dann jeder andere mitverwenden. Das ist eigentlich auch das Modell von uns. Wir wollen erstmal der Allgemeinheit, wirklich der Roboter soll der Menschheit dienen, sollen allgemein so viel Wissen wie möglich haben, und dementsprechend sorgen wir auch sehr stark dafür, dass es alles so open source wie möglich ist. Es ist aber so, also wir wollen eher, dass alle Partner auf der Welt, also die Experten auf der Welt, so wie bei Apple halt auch, das, was wir auf jeden Fall können, ist sozusagen wie in Apple halt auch, kann telefonieren, kann SMS schreiben. Aber dann, sage ich mal, bieten sie, aber die meisten Apps, die darauf entstehen, sind ja keine Apple-Apps, sondern die sind nur sozusagen auf der Plattform gebaut. Und deswegen ist diese Plattform so wichtig für uns. Wir wollen andere enablen, das zu tun, was sie am besten können auf unserer Plattform, damit andere damit sozusagen wieder einen Vorteil haben. Und natürlich verdienen die dann auch Geld damit, weil all diese Skills, die sie da sozusagen bauen mit den Robotern, werden sie ja nicht für kostenlos einfach auf die Plattform stellen, sondern die verlangen was. Also konkrete Beispiele: Wir haben derzeit zum Beispiel Schweißexperten, wie zum Beispiel in Abiko Binzel, die Schweißexperten sind, die wissen, wie man schweißt. Wir haben keine Ahnung, auch wenn wir die ein, zwei Leute eingestellt haben, die es können. Aber so in der großen Scale werden wir es nicht hinbekommen, alle gerecht zu werden. Also haben die sozusagen unserem Roboter beigebracht, wie man schweißt, die Experience reingegeben. Die haben einen Schweißexperten aus dem Roboter gemacht. Und jetzt ist das Tolle, dass jeder, der unsere Roboter-Plattform auf unserer Plattform ist, kann sich diese App runterladen. Die kostet natürlich was. Und kann damit einfach schweißen, ohne Schweißexpertise zu haben. Und also haben wir erwähnt, wir haben dem Partner geholfen sozusagen, wir haben eine Plattform geboten, eigentlich einen Marktplatz angeboten, wo viele andere Hersteller, Roboterhersteller und so weiter mit uns kooperieren, die diese App dann oder eine Funktion, ich sag mal Skill, runterladen können und deren Roboter sofort als Schweißexperten einsetzen können. Also ich habe da Beispiele, da gibt es dann zum Beispiel komplette neue Hallen, die gekauft werden in Saudi-Arabien, dann werden voll mit solchen Robotern ausgestattet, die plötzlich alle einen Schweißexperten darstellen, was vorher gar nicht möglich gewesen wäre, weil diese Expertise nun mal fehlt in der Welt. Und genau das wollen wir natürlich in alle Bereiche der Welt. Das heißt, in allen Bereichen kann jeder sich heute Gedanken machen, was würde ich dem Roboter beibringen, wo bin ich gut drin, Und wie kriege ich es im Roboter beigebracht und kann es so früh wie möglich als Skill anbieten, damit es andere nutzen können und dann natürlich auch Geld dafür bezahlen.
Das heißt, es geht dann auch Richtung indirektes Geschäftsmodell.
Hm? Genau, richtig, ja. Also wir wollen immer enablen. Für unsere Apps immer kostenlos. Also alle unsere Apps sind immer drauf auf dem Roboter. Die sind auch auf der Plattform. Die kann jeder nutzen auf der Welt. Die sind auch ziemlich gut. Aber wir haben das natürlich gemacht, dass es Beispiele gibt, dass jeder das sozusagen auch daran halten kann und gleichzeitig eigene bessere Apps entwickelt. Und da werden die, chargen die dafür und wir verdienen an dem, was die verdienen. Wir verdienen nicht, wenn keiner Geld dran verdient.
Vielleicht können wir noch mal kurz ein bisschen über die Kritikpunkte, die so allgemein häufig geäußert werden an den noch unreifen Humanoiden, die man gerade so auf Messen rumtanzen sieht und wo man das Gefühl hat, okay, sowas Ähnliches hat man vor 5 Jahren eigentlich auch schon mal gesehen und am Ende war irgendeiner dahinter, der das ganze Ding ferngesteuert. Ich glaube, inzwischen sind wir weiter, aber was doch immer wieder kommt, ist Bewegungskoordination. Du hast es vorhin kurz erwähnt, da scheint es einen ganz großen Schritt nach vorne gegeben zu haben, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und das andere Thema, was oft kommt, ist auch Sprachverständnis. Vielleicht kannst du zu diesen beiden Punkten mal kurz Stellung nehmen.
Ja, also ich sag mal so, also derzeit, wenn man in die ganze Welt schaut und jetzt mal ganz realistisch reinschaut, dann wird man nach wie vor keine wirklich autonomen Roboter sehen, die wirklich auf verschiedensten Tasks reagieren. Man sieht sie meistens in einzelnen Tasks ziemlich gut agieren und dann promotet man diesen Task über viele Monate, weil man darauf stolz ist. Aber es ist ja nicht exponentiell. Also das Gute halt in der Industrie, dass man auch mit kleinen gelösten Tasks sozusagen schneller skalieren kann. Deswegen fokussiert man sich auch sehr stark auf diesen Bereich, auf wirklich mehr kontrolliertere Umgebungen. Ne? Aber hier durch die Plattform wird das plötzlich möglich. Und deswegen, das wollen wir auch promoten. Wir wollen nicht promoten, dass alles schon heute funktioniert mit dem Humanoiden, sondern hier habt ihr eine Plattform, ihr könnt ihm wirklich alles beibringen, das funktioniert. Und das kann man zeigen und beweisen. Ne? Also das ist mal jetzt. Und das haben wir erst jetzt gelauncht. Also das ist sozusagen der Anfang von einem großen Ding. Aber wir sehen, dass, ich glaube, innerhalb von den nächsten ein Jahr es wirklich exponentiell in die Größe eskaliert werden kann. Der Unterschied zu damals ist ganz einfach, der Physical AI, also dieser Bereich, den KI-Durchbruch, den wir haben, wie wir, sag ich mal, die Modelle auswerten, wie wir die Datenströme sozusagen managen können und wie wir darauf trainieren können, in sehr viel kürzerer Zeit, wie es bis heute möglich war. So, dann die andere Topic war nochmal, Entschuldigung.
Sprache.
Sprache. Also wenn man heute mit unserem Roboter spricht, also ich sag immer, ich würde mich, also wenn ich aussuchen dürfte, mit wem ich mich für ein Jahr wegsperren muss, dann würde ich fast so einen Roboter nehmen. Warum? Weil der mir wirklich viel bringen würde, weil so viel Wissen drin steckt mittlerweile, also ich kann mit dem über jedes Gericht der Welt sprechen, also zum Essen, und der wird mir genau sagen, ich kann mit dem über jedes Gesetz und Paragraph der Welt sprechen, der wird mir genau Informationen darüber geben können. Ich kann über Dinge, die ich keine Ahnung von habe, einfach fragen und der wird mir echt eine gute. Ich habe sogar vor kurzem einfach so einen Test gemacht mit so einer Batterieentwicklung, die wir gemacht haben. Ich habe den einfach nur die ganze Zeit gefragt, anstatt meinem einfach nur die und die Antworten waren sowas von gut und präzise und hilfreich, dass ich dann komplett umdenken musste. So, also das ist gigantisch. Gleichzeitig in Schwäbisch natürlich heute auch erhältlich. Also das Gute, unser Roboter quatscht auch schon Schwäbisch. Der weiß auch, warum schwäbische Produkte die besten der Welt sind. Und der sagt es genauso wie ich. Und dementsprechend, da sind wir, also die Durchbrüche sind gigantisch. Aber genauso auch in dem visuellen Kontext, also versteht auch, was er sieht, wir darauf und so weiter. Also es ist ziemlich gigantisch, was da gerade ein Fortschritt ist.
David, ich würde gerne auf das Schwäbische kurz eingehen, nämlich den Blick auf Neura selber, auf das Unternehmen werfen, auf deine Rolle als CEO. Jetzt, wir wissen, dass KI-Experten zum Teil mit astronomischen Gehältern abgeworben werden und wie sehr hängt die Entwicklung bei euch intern von einzelnen Leuten ab? Und wie geht ihr mit dem Thema War for Talent um? Wie schafft ihr es, qualifizierte Leute in Metzingen zu halten?
Das ist eine gute Frage. Also einmal, es gibt immer natürlich einzelne Top-Talents, die auch das Ganze vorantreiben oder zumindest natürlich ich glaube hier, es klingt, glaube ich, also arrogant, aber es ist nun mal schon ein Unterschied, wenn ein Top-Talent, der, sag mal, irgendwo in einem Bereich promoviert hat und diesen Bereich perfekt kennt, und ihn so halt gelernt hat und dadurch vielleicht gewisse Limits erlangt hat, auch wie auch einfach ein bisschen freiere Denker, zum Beispiel, wenn ich nochmal an die Sache rangehe und nochmal ganz anders darüber denke. Also ich glaube, das ist schon immer die Kombi aus beiden. Also die wissen vielleicht, wie man es umsetzt. Ich weiß, wie man vielleicht dort ein neues State of the Art schafft. Also, und wie man vielleicht dann effizienter werden, wie wir dort vielleicht, also dieses große Big Picture und so weiter. Und ich glaube, darüber wird auch eigentlich auch in jedem Bereich dann auch geleitet. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach nur mit einem, ja, jeder kann einen Unterschied machen, definitiv. Also so wie, ich glaube, es ist immer diese Kombination zwischen natürlich extrem viel Expertise und dann aber auch, sag ich mal, dieses freie Denken und nicht diese Barrieren zu haben, sag ich mal, Out-of-the-Box-Thinking. So, da würde ich mich, glaube ich, schon zu einem Talent bezeichnen, aber im Endeffekt vielleicht in der Tiefe, in der Umsetzung, da brauchen wir natürlich die Experten. Also ich glaube, das ist immer so die Kombination. Deswegen würde ich nicht sagen, hier ist alles auf einer, zwei oder drei Personen aufgebaut, sondern schon sehr aus diesem Kontext, wir setzen unsere Köpfe mal zusammen und denken mal laut darüber nach. Ich bin jetzt gerade, bevor ich in diesem Meeting reinkommen bin, in einem Meeting gesteckt, wo es halt genau darum ging. Also wir haben eigentlich dort ein ganz klares Ziel, aber das wurde schon wieder durch die Experten natürlich ein bisschen minimiert in viel zu viele Details, aber damit verpassen wir eigentlich das große Ziel. Und darauf kommt es am Ende an, ne? So dass man diese Orchestrators hat, also die es orchestrieren und gleichzeitig aber auch diese Talents, die, sag ich mal, aus diesen kleinen Details, sag ich mal, wirklich einen großen Unterschied machen. Also ja, und ansonsten, ich sehe jetzt nicht gerade ein Problem darin, Top-Talents hierher zu bekommen. Also wir bekommen wirklich, wirklich, wirklich gute Leute rein. Wir haben nach wie vor, sagen wir mal, 2.000-3.000 Bewerber pro Monat. Wir haben, also es wächst auch weiter. Wir haben wirklich Top-Leute. Wir suchen uns eher aus, das ist sehr komplex, welche für uns passen und richtig sind. Und also ich sag mal so, ich glaube, wir haben hier den Vorteil, in Deutschland basierend zu sein, indem wir einmal die Leute leichter nach hier reinbekommen. Also wir sind über 45 Nationalitäten, also sehr Multikulti, und jeder bringt seine Stärken und Schwächen mit, also selbst aus jedem Land. Ich weiß sogar meistens schon, welche Schwächen die mitbringen oder welche Stärken sie mitbringen, wenn sie nur aus einem anderen Land kommen. Und ich glaube, das ist hier ein Riesenvorteil, dass man sie hier zusammenführen kann. Gleichzeitig muss man hier auch sagen, das Tolle ist, warum die Leute hier jetzt gerne hinkommen und auch hier sozusagen wirklich neue Kräfte entwickeln, ist, dass sie hier nicht auf der Seite vom Goliath sind, sondern auf der Seite von David, und da sind die Leute gerne und im Endeffekt, die wollen ja noch etwas werden. Wir wollen nicht die Top-Talents, sag ich mal, die schon sehr viel groß erreicht haben und denken, die sind was Besonderes, sondern wir wollen die Leute, die eigentlich jetzt vielleicht sogar aus dem Nichts kommen und dann besten Hirte waren, wie in David, und dann am Ende daraus vielleicht doch was Großes schaffen wollen. Ne? Und also da sehe ich viel mehr Potenzial drin. Ich glaube auch, das ist der Unterschied gerade in all dem, was wir tun. Wir wollen Leute formen. Wir wollen, dass sie am Ende, dass es ein Asset ist, schon mal aus der Neura rauskommen. Da weiß jeder, das sind die besten Leute der Welt, weil sie bei Neura waren und weil es die Umgebung gab, weil es die Menschen drumherum gab, die Menschen dorthin geformt haben. Und da zähle ich auf jeden Fall mein Co-Founder-Team, mein Top-Management-Team dazu, die diese Menschen formen, enablen und so weiter. Wir machen Fehler, aber ich glaube, wir machen sehr viele Dinge gut und richtig. Ja.
Aber ja, bezahlt wisst ihr sie alle trotzdem. Und da würde mich interessieren, seht ihr euch eher als Startup oder seid ihr schon ein etabliertes Unternehmen, das in der Profitabilität unterwegs ist? Also und wie sind eure Pläne für die Zukunft? Börsengang oder was ist eure Strategie?
Also ich glaube, mit 1150 Mitarbeitern sind wir jetzt fast ein Scale-Up schon. Also wir sind jetzt sehr schnell gewachsen. Wir haben jetzt gerade auch wieder eine Company akquiriert. Deswegen sind wir ein bisschen mehr jetzt plötzlich, so schnell mehr geworden wieder. Aber im Endeffekt sehe ich schon als Scale-Up, wir vertreiben Produkte. Wir machen damit auch Gewinne, sagen wir so. Aber es ist so, dass wenn wir das Globale sehen und das großen Player anspielen, so der wirklich die Humanoid Robotik in Large Scale, also wirklich eine Weltherrschaft in dem Bereich Robotik anstreben, dann dürfen wir jetzt nicht auf Profitabilität schauen, sondern dann müssen wir schauen, okay, wir brauchen das natürlich, damit die Story überhaupt glaubhaft wird, damit man überhaupt in Europa noch Geld an Geld rankommt. Dann brauchen wir dieses funktionierende Geschäft, wo man wirklich, wo man dachte, darin kann man nie Fuß fassen, plötzlich aber auch komplett als Gewinner dazustehen. Das ist eigentlich mal immer das Ziel eins, im Kleinen auch zu gewinnen, um überhaupt das Große sozusagen für andere greifbar zu machen. Das ist eine Sache, an der wir immer arbeiten, aber natürlich arbeiten wir an ganz großen Zielen. Dementsprechend werden ein Unternehmen wie unseres immer wieder Geld einsammeln, um diese ganz großen Dinge zu erreichen, weil wir nun mal kein einfacher Mittelständler werden wollen, der etwas gut macht und im Kleinen gut macht, sondern wir wollen wirklich in diesem Bereich, wir wollen die Robotik sozusagen gewinnen. Wir wollen in diesem Bereich der Anführer werden, der die Robotik der Zukunft definiert, aber auch den Markt gewinnt, weil ich glaube, es war nie, also wir haben nie mehr Bedarf gehabt wie jetzt. Also wir, Europa ist sehr dunkel. Wir haben keine ökonomische Pillar sozusagen oder diese Pfeiler, die uns die Zukunft, ich sag mal, den Frieden und den Wohlstand sichern können. Dementsprechend müssen wir für einen sorgen. Ich glaube, die Europa war nie bereiter wie jetzt. Dementsprechend wollen wir diese Chance greifen und auch das genau dazu führen. Dementsprechend, ich glaube, das sind unsere großen Ziele als kleiner Player aus Deutschland mit einer großen Vision, die Geschichte zu verändern und vor allem, das Mindset zu verändern, dass plötzlich wieder sexy wird, in Deutschland zu investieren, dass es plötzlich wieder, Sinn macht, weil es da jemand gezeigt hat, dass es geht. Einen zweiten 100-Milliarden-Player zu schaffen nach SAP, ich glaube, das ist die Hauptfrage, die jeder stellt. Wieso bist du das? Wieso solltet ihr das sein? Das hat euch die letzten 100 Jahre keiner geschafft. Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir können sie nur mit Erfolg beantworten und dann dazu Grundlagen für alle anderen bieten, dass, hey, es gibt schon zwei, wir können der dritte werden und ich glaube, es wird einfacher. Ja.
David, für mich hört sich das sehr ermutigend an und ich würde damit auch gerne so langsam den Schluss einläuten. Was ich gerne frage am Ende unseres Podcasts ist, welche zwei, drei Wünsche hast du an die Politik? In deinem Fall würde ich jetzt gerne eine Ausnahme machen, nachdem ihr so viel Verbindungen habt zu anderen Unternehmen. Wäre meine Frage, welche zwei, drei Wünsche hast du an deine Unternehmerkollegen?
An meine Unternehmerkollegen? Also ich sage immer, nicht der beste Prototyp der Welt wird gewinnen, sondern eigentlich das beste Ökosystem und Infrastruktur sozusagen in einem Bereich. Also die Automotive ist auch das beste Beispiel dafür, dass es mehrere waren, die zusammengearbeitet haben und was Großes erreicht haben. Die Weltherrschaft der Automobilindustrie. Die haben wir für viele Jahre angeführt. Wir haben sie definiert. Auch wenn sie jetzt natürlich traurigerweise sozusagen am Verlieren sind, gleichzeitig eine Chance für Neues bedeutet. Aber was haben wir gelernt? Also ich finde die Geschichte von der Zündkerze so gigantisch. Also da fährt sozusagen der Junghans mit dem Bosch sozusagen einen Berg hoch. Das Auto fackelt dem jedes Mal ab, weil es damals nicht mehr keine Zündkerze gab. Der Junghans zeichnet Zündkerze. So sollte es eigentlich funktionieren. Der hat einfach nur eine Idee. Der Bosch setzt es um, wird einen zum größten globalen Unternehmen der Welt. Und gleichzeitig enabelt er eigentlich damit auch die ganze deutsche Automobilindustrie. Also ich glaube, diese Kooperation, diese Gedanken miteinander anstatt gegeneinander. Und ich glaube, das fehlt uns hier komplett im Mindset, weil wir natürlich sehr lange so denken mussten jetzt, weil wir führend waren und geschaut haben, wie wir diese Führung weiter ausbauen können und so weiter. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wir müssen unsere Köpfe zusammenstellen, vor allem in der Situation, in der wir uns befinden. Wir als Deutschland haben wir keine Rohstoffe, wir haben nichts, worauf wir setzen können. Wir müssen sozusagen wieder diese Ingenieurskunst zum Trend machen und dann vor allem wieder diesen Bedarf zu sehen, dass wir wieder mal miteinander arbeiten können, weil das der einzige Unterschied zu den Chinesen ist. Die Chinesen sind so getrimmt, dass sie gegeneinander arbeiten, aber jeder wird es irgendwie erreichen. Natürlich jeder wird mit Kohle überschüttet und was auch immer, um es irgendwie hinzubekommen, dass die Ziele erreicht werden, aber es ist nie wirklich gemeinsam. Und ich glaube, das können wir anders und besser und ich glaube, darüber könnten wir wieder auch als diese schwache, kleine, unbedeutende Land derzeit in der Welt sozusagen wirklich ein einen großen Unterschied machen, indem wir wieder zusammenarbeiten und vielleicht gemeinsame Ziele erarbeiten. Deswegen, ich würde doch gerne was an die Politik geben. Und zwar, es ist nun mal so, dass Europa niemals ein Europa sein wird, so vereinigt wird, wenn wir nicht mal ein Ziel kreieren können, wo wir gemeinsam für kämpfen. Weil ich glaube, das ist der einzige Klebstoff, den man in solchen großen Europa hinbekommen kann, dass alle mal zusammen etwas arbeiten, ist eine Zielsetzung. Das ist wie bei Unternehmen auch. Wir haben jetzt einige Unternehmen gekauft. Es wird nie funktionieren, wenn wir einfach alle machen lassen. Es wird nur funktionieren, indem ich jetzt hinstehe und sage, Leute, komm, lass uns gemeinsam das erreichen. Jeder von euch wird davon profitieren. Du kannst das am besten, du kannst das am besten, du kannst das am besten und zusammen machen wir das. Und ich glaube, dass das uns fehlt in der Politik. Einmal in unserem Land, Deutschland läuft in alle Richtungen, wir machen Gießkannenprinzip, alles wird, könnte irgendwann mal was werden, aber wird nichts. Aber im Endeffekt, anstatt dass man wirklich auf 5 Pillars mal setzt, ich glaube, das dringt langsam durch, das habe ich schon oft genug gesagt, das dringt langsam durch, habe ich gehört. Zumindest gibt es Anzeichen dafür, dass man sich fokussiert, aber da auch Ziele setzt, gemeinsam irgendwo hinzukommen. Ich glaube, das würde hier alles verändern. Mindset, aber dann vor allem uns wieder zum Erfolg führen. Und dann vielleicht auf einer höheren Ebene, auf Europa, das nächste große Ziel für Deutschland. Genau. Also, aber jetzt habe ich wieder zu viel gequatscht und ich verliere mich dann immer wieder und schweife ab und habe dann noch irgendwelche Gedanken, die ich einbringen möchte. Da kriege ich nachher auch von Nadesha zu hören.
Also es ist ja super interessant, aber mich würde natürlich deine Vision für dieses europäische Ziel schon noch interessieren. Hast du das mal für dich ausformuliert, was dieses Ziel sein könnte?
Das europäische Ziel? Also ich glaube, wir sollten ja, also ich glaube, dass Europa an sich vereint natürlich sehr, sehr viel sozusagen wieder zusammenbringen können, also sehr viel sozusagen wieder Potenzial hätte in der Welt an Bedeutung zu gewinnen. Weil das ist ja eigentlich der einzige Grund für unseren Frieden und Wohlstand, ist ja, dass wir Bedeutung hatten. Die einen haben das gekonnt, deswegen, war bedeutsam für die Welt, deswegen hat man nie darüber nachgedacht, die mal anzugreifen oder was auch immer, weil man weiß ja, man hat ja diesen Benefit aus diesem Land. Das gleiche auch für Deutschland, vor allem Ingenieurskunst, aber genauso viele andere Länder, die sehr viele gute Dinge können in Europa. Und ich glaube, dass wenn wir uns diese Zielsetzung mal haben, zum Beispiel gemeinsam vielleicht in irgendwelchen 5 Pillars sozusagen wieder führend zu werden, sagen wir mal 10 Pillars, wenn man es auf Europa ausweitet und dann eigentlich nur noch hingeht und mal analysiert und sagt, was kann Frankreich denn am besten? Derzeit sind sie in meinen Augen die KI-Champion aus Europa. Also, dann geht man hin und sagt, was kann Italien am besten? Also, und man fängt halt einfach an, die ganzen Länder zu analysieren und zu sagen, okay, aber gemeinsam müssen wir doch genau das erreichen. Wir wollen Space gewinnen, so wie es in China gemacht hat. Wir wollen Space gewinnen, die haben die Ziele erreicht. Die wollten dann zum Beispiel Elektromobilität einführen, darin gewisse Market Share dominieren, also und so weiter. Das haben sie wieder erreicht. Sie haben sogar übertroffen, was sie als Ziel hatten. Die haben eine gewisse Zielsetzung gehabt und haben dann das ganze Land zusammengekämpft. Und ich glaube, das könnte auch in Europa passieren, indem man sagt, das können die einzelnen Länder sehr, sehr gut. Das sind die großen Ziele. Wie wird man in der Welt relevant? Indem man Space irgendwo was zu sagen hat, indem man vielleicht eine neue Technologie komplett beherrscht, ich sag mal in Robotik oder dann genauso zum Beispiel das nächste große Ding ist die Bestromung und Souveränität, die wir benötigen für zum Beispiel physische Intelligenz. Also da wollen wir vielleicht als Europa derzeit, als vielleicht ein Tor für beide Welten wie China und USA zusammenzubringen, indem man ein souveränes Betriebssystem schafft, was beide akzeptieren, weil beide nicht miteinander arbeiten wollen. Wir können vielleicht schaffen, dass sie vielleicht mit uns arbeiten wollen, beide Seiten. Also man könnte so sehr viele Dinge sozusagen als Ziel setzen und dann sagen, wer kann was am besten und lass uns gemeinsam loslegen. Fokussieren wir uns mal. Und ich glaube, ohne zu versuchen, jeder Europa anzuleiten. Das ist die Komplexität, die wir derzeit haben. Jeder kämpft gegeneinander, weil es immer nur einen Gewinner geben soll, was ich glaube ich eigentlich komplett falsch ist. Weil eigentlich können wir gemeinsam gewinnen und Relevanz bleiben. Und ich glaube, dafür brauchst du natürlich ein bisschen Druck jetzt erstmal, dass wir auf diesen Gedanken kommen, dass wir überhaupt sozusagen Wohlstand halten können, gleichzeitig Frieden halten können in Europa. Und also dazu brauchst du Relevanz und die müssen wir erstmal schaffen. Also das wäre meine persönliche Zielsetzung, deswegen, ich habe jetzt auch wenig drüber nachgedacht gerade. Also ich habe jetzt bloß, ich denke für mein Unternehmen und für unser Land. Ja.
Prima. Also ich nehme mit, nicht ein Europa des kleinsten gemeinsamen Nenners voranzutreiben, sondern ein Europa der Exzellenz, um zu gucken, wo sind die Stärken in den einzelnen Ländern und die tatsächlich zusammenzubringen und zum Tragen zu bringen. David Reger, ganz herzlichen Dank für diesen Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, schreiben Sie uns bitte direkt über LinkedIn, Heinrich Faske oder Klaus Voigt. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonnieren würden. Wir hören uns.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.